Guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer vom Bericht aus Erfurt, dem Politikmagazin der Thüringer Lokal-TV-Sender. Neben mir, den Mann kennen unsere Stammzuschauer schon, Fabian Klaus, Politikreporter von TA, TLZ und OTZ, also von der Funke Mediengruppe in Thüringen. Und wir berichten, besser gesagt reden, über das zweite Plenum in diesem Jahr im Thüringer Landtag. Überraschungen gab es nicht wirklich, oder?
Tatsächlich gab es nicht wirklich Überraschungen. Wir haben am Donnerstag eine kleine Überraschung erlebt, relativ chaotische einen relativ chaotischen Sitzungsverlauf. Und wenn ich von Überraschung rede, dann meine ich vor allen Dingen die Überraschung auch bei uns Journalisten, aber auch bei Abgeordneten der AfD, dass eben die Wahl zum Landtagsvizepräsidenten doch aufgerufen wurde.
Ja, und das heißt, Jörg Prophet ist praktisch Geschäftsordnung automatisch nochmal aufgerufen worden.
Geht ein bisschen ins Detail an der Stelle. Der ist ja bei der letzten Sitzung schon mal aufgerufen worden. Da gab es eine Wahl, keine Wahlwiederholung. Die AfD-Fraktion hätte den Vorschlag zurückziehen müssen, damit nicht gewählt wird. Hat sie nicht getan. Deswegen stand er automatisch auf der Tagesordnung. Das überraschte eben auch die Abgeordneten der AfD, sodass dann die Wahl aufgerufen wurde und Jörg Prophet nicht gewählt wurde.
Ja, und
damit kann er übrigens nicht nochmal antreten.
Ja, könnte das der Weg sein, tatsächlich zu einem Vizepräsidenten der AfD? Oder siehst du aufgrund der aktuellen Situation im Thüringer Landtag die Sache als erledigt an?
Nein, ich gehe davon aus, dass die AfD ihren Vizepräsidenten bekommen wird. Wenn sie dann sich mal überlegt, jemanden aufzustellen, der keine Probleme oder der keine Schwierigkeiten damit hat, zum Beispiel beim Nationalsozialismus zwischen Tätern und Opfern zu unterscheiden, wie das ja bei Jörg Prophet der Fall ist, dem aus meiner Sicht zu Recht der Geschichtsrevisionismus vorgeworfen wird. So, deswegen war der für die anderen Fraktionen nicht wählbar. Andreas Bühl hat heute in einem relativ großen Interview mit mir nochmal betont, ist heute in der Thüringer Allgemeinen erschienen, dass er natürlich gewillt ist, dass die AfD auch ihren Vizepräsidenten bekommt. Auch das BSW betont das immer wieder. Die SPD ist da so ein entschiedenes sowohl als auch, eventuell vielleicht, aber am liebsten gar nicht. Aber das wäre ja an der Stelle sogar egal. Und deswegen wird die AfD ihren Vizepräsidenten bekommen, wenn sie denn mal jemanden aufstellt, der für die anderen noch tragbar ist.
Die AfD, wir sehen das ja auch bei den Aufzeichnungen der Landespressekonferenz, bei denen du regelmäßig dabei bist, kann im Augenblick ein Stück weit vor Kraft nicht laufen, oder?
Das ist Fakt. Also wir haben einen Björn Höcke erlebt, in diesem Plenum auch, der den anderen Fraktionen sehr deutlich gesagt hat, pass mal auf, wir sind hier die stärkste Kraft und macht ihr so weiter, dann haben wir auch die absolute Mehrheit bei der Landtagswahl 2029 oder wann auch immer die dann stattfindet. Wir haben ihn in der Landespressekonferenz vor einer Woche, du hast es angesprochen, erlebt, wo er eben sehr auch im Oberstudienratsduktus uns erklärt hat oder erklären wollte, wie die Welt funktioniert und dass sie am besten nach AfD-Regeln zu funktionieren hat. Ja, er kann vor Kraft kaum laufen. Wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinguckt, dann ist da inhaltlich trotzdem nicht ganz so viel in der Fraktion unterwegs. Ich will ein Beispiel sagen. Es gab einen Tagesordnungspunkt, da ging es um die Praktikumsprämie für Handwerk, so ähnlich. Ich paraphrasiere und da ist ein AfD-Abgeordneter da gestanden, der dann eine Rede gehalten hat, was denn alles Tolles für das Handwerk gemacht werden muss, ohne da überhaupt mal konkret zu werden, konnte noch nicht richtig sagen, wie diese Prämie verwendet werden muss oder auch nicht, hat dann noch erzählt, was er für ein toller Handwerksmeister ist. Und wenn man dann mal genauer reinguckt, ja, dann hat er eben mehrfach aus der Selbstständigkeit in ein Unternehmen gewechselt und wieder zurück und arbeitet jetzt gar nicht mehr als Handwerksmeister, also bevor er Abgeordneter wurde. Das ist nur ein Beispiel, wenn man da mal reinguckt, würde man viele weitere finden.
Aber unabhängig davon, Björn Höcke hat das auch in den Interviews mit den Lokalsendern deutlich gesagt, dass Läufer, ich übertreibe es mal, als Mittel der Anschaulichkeit auf ihn zu, auf die Partei zu, die Regierungsbeteiligung, er glaube, ich weiß, Fabian Klaus, meine lieben Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mag Glaubensfragen überhaupt nicht, aber er selber glaubt, dass aufgrund von Spannungen in der BSW-Fraktion diese Koalition ohnehin nicht 4 Jahre noch hält. Was sagt denn der Politikreporter Klaus, der keine Glaubensfragen mag? Glaubt er selber, dass die Koalition irgendwann bricht? Kann man das jetzt schon absehen?
Du kennst ja meine Antwort dann immer, jetzt mal weg von den Glaubensfragen, gucken wir uns die Situation einfach mal an. Wenn Herr Höcke glaubt, dass diese Koalition bricht und Spannungen in dieser Koalition wahrnimmt, dann hat er bei zweiterem erstmal recht, diese Spannungen in der Koalition, die gibt es, die wird es immer geben, die gab es auch bei Rot-Rot-Grün. Und dann haben wir 2 Wege, wie wir zu einer Neuwahl in Thüringen kommen. Der erste, Mario Vogt als Ministerpräsident, tritt zurück und es wird innerhalb von einer Frist kein neuer Ministerpräsident gewählt. Nicht sehr wahrscheinlich, dass dann nicht zum Beispiel die AfD-Fraktion Björn Höcke aufstellt und sagt, wir wählen hier einen Ministerpräsidenten. Dann müssen die anderen Fraktionen jemanden dagegen stellen und wir haben dann eben einen anderen Ministerpräsidenten, der nicht Mario Vogt heißt. Das ist der erste Weg, funktioniert schon mal nicht. Der zweite Weg, wir lösen den Thüringer Landtag auf, das mit einer Zweidrittelmehrheit. Die kommt ohne AfD nicht zustande. Und eine Auflösung des Thüringer Landtags mit der AfD-Fraktion, das schließen alle anderen Fraktionen in diesem Landtag bisher aus. Damit sind die zwei Wege,
kurz gesagt, eine Phantomdiskussion.
Damit sind die zwei Wege ausgeschöpft und es ist, genau wie du sagst, eine Phantomdiskussion, die Herr Höcke natürlich gerne groß macht bei seinen Anhängern da draußen, weil er diese Details, über die wir ja auch reden müssen, deswegen ist ja deine Sendung auch so wichtig, wenn du das den Leuten draußen eben zeigst und wir ihnen das auch erklären können, weil hier haben wir mal eine Minute Zeit, das zu tun. Das ist einfach eine Phantomdiskussion, die er führt. Die kommen nicht zu einer Landtagsauflösung. Punkt.
Gut. Aber wenn wir jetzt mal über Verhältnisse in Thüringen reden, 39% bei der Bundestagswahl sind auch ein klares Zeichen, dass die Koalition, die aktuelle, die erst angefangen hat zu arbeiten, tatsächlich Ergebnisse liefern muss.
Das ist Fakt, aber das wusste die Brombeer-Koalition ja auch vorher. Und ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist jetzt schon ein Signal. Also wir haben im September gewählt, im Dezember hatten wir einen Ministerpräsidenten, dann ist eine Regierung gebildet worden, jetzt im Februar haben wir den Bundestag gewählt. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, das ist ein Signal für die schlechte Arbeit der Brombeer-Koalition, die man jetzt aktuell noch gar nicht beurteilen kann. Das 100-Tage-Programm ist noch nicht abgearbeitet, seitdem es beschlossen wurde. Es sind einige Punkte mittlerweile abgearbeitet. Aber natürlich CDU, SPD und auch ein Stück weit das BSW, wo man immer noch gucken muss, wie geht es mit dieser Partei überhaupt weiter, wissen, dass sie liefern müssen, haben damit angefangen, zumindest wortreich angefangen, was dann am Ende umgesetzt wird, wird ja vieles sich auch mit dem Haushalt 2025 zunächst erstmal entscheiden.
Stichwort BSW, in den Bundestag hat man es nicht geschafft. Glaubst du, dass das Auswirkungen auf das Thüringer Treiben hat? Stärkt das nicht eigentlich doch die Position von Katja Wolf innerhalb des Bundesverbandes?
Das glaube ich tatsächlich nicht. Jetzt bin ich auch mal bei einer Glaubensfrage oder ich nehme es auch so nicht wahr. Ich nehme viel mehr wahr, dass es Stimmen aus dem BSW gibt, Herr Geisel, Herr Ulrich, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, der Kollege Wehner hat darüber berichtet, die Katja Wolf eindeutig dafür verantwortlich machen, dass das BSW es nicht in den Bundestag geschafft hat. Und es gibt aktuell öffentlich, außer von ihr, hier aus Thüringen keinen großartigen Widerspruch. Man versucht, das Ganze ein bisschen runterzukochen. Die haben am Sonntag ein Mitgliedertreffen, wo sie mal intern ein bisschen Seele streicheln wollen in Weimar, der Mitglieder und aber auch mal Mitglieder kennenlernen wollen, die sie noch nicht kennen. Wir haben ja auch schon mal hier darüber gesprochen, dass da Mitglieder unter dem Radar aufgenommen wurden, um da möglicherweise eine Regierungsbeteiligung zu torpedieren. Und, das muss man eben auch sagen, Sarah Wagenknecht ist in gewisser Weise abgetaucht seit dieser Bundestagswahl. Und mir hat jetzt jemand aus dem BSW hier in Thüringen gesagt, als ich genau das auch gefragt habe, hat derjenige mir gesagt, ich weiß aktuell nicht, wie viel zerstörerische Kraft in der Villa Wagenknecht da noch innewohnt. Und da ist man jetzt so ein bisschen an der Stelle, dass man sich überraschen lassen muss, was die Frau vorhat.
Ja, augenblicklich eine völlig offene Frage. Eine andere Frage ist die nach dem Haushalt. Und auch hier, es gab eine Klausurtagung der Regierung mit einer Pressekonferenz. Da gab es halbwegs dramatische Zahlen. Christian Schaft hat das auch in einem Interview mit den Thüringer Lokalsendern heute kommentiert, weil die Rücklage eben nicht leer ist, wie es vielleicht der ein oder andere gesagt hat, sondern 1,2 Milliarden Euro drin waren. Da sagt aber Andreas Böhl wiederum, ja Freunde, aber die sind verplant. Wie siehst du denn auf die Haushaltsvoraussetzungen?
Also nachdem, die Haushaltsvoraussetzungen sind schlecht. Das liegt jetzt nicht in erster Linie daran, dass Rot-Rot-Grün 10 Jahre dieses Land regiert hat, sondern das liegt in erster Linie daran, an der Situation, in der wir uns befinden. Ja, hohe Inflation und so weiter. Aber, das muss man natürlich auch sagen, Katja Wolf hat das auf einer langen Pressekonferenz dargelegt und hat das auch an Zahlen dargestellt. Die Kassen sind leer, das nehme ich auch so wahr. Und es gibt dann diesen einen Balken, der deutlich macht, dass die sogenannten konsumtiven Ausgaben, ja, wo ich am Ende also keine Schule für gebaut habe oder wo ich am Ende kein Hallenbad saniert habe, dass die unter Rot-Rot-Grün extrem angestiegen sind. Und da muss man vielleicht ran, dann kann man da auch was sparen. Das ist mit Schmerzen verbunden, das ist mit Einschnitten verbunden. Da werden möglicherweise auch Programme geschliffen, wo ich persönlich als Mensch, ich bin ja auch Staatsbürger, das vielleicht nicht gut finden würde. Aber das sind jetzt haushälterische Notwendigkeiten, an die jetzt rangegangen werden muss, um diesen Haushalt für das Jahr 2025 aufzustellen. Und ob die Rücklage leer war oder ob da noch, wie die Linke gerne sagt, 400 Millionen Euro drin waren jetzt bei der Übergabe. Ich glaube, es ist einfach eine Lesart. Es ist eine Lesart, wie man das sehen möchte.
Plakativ gefragt, kann der angestrebte Politikwechsel in Thüringen am Geld scheitern?
Geld kann quasi alles scheitern. Also das ist so. Ja. Wenn wir jetzt schon, nehmen wir mal das exemplarische Beispiel raus, Justizministerin und Migrationsministerin ja jetzt auch wieder, Beate Meißner ist in die Regierungsmedienkonferenz gegangen und hat verkündet, wir richten eine Abschiebehafteinstalt ein. Gut, okay. Was braucht sie dafür? Kohle. Dieses Geld muss Katja Wolf ihr bewilligen, die hat schon gesagt, jo, passt. Dann reden wir jetzt von 2 Millionen Sanierungskosten, 1 Million fürs Jahr 25 und ab 2026 3 Millionen Euro. Jetzt brauchen die für den Haushalt aber irgendeine Kooperation mit der Linkspartei. Die muss entweder, muss da einer mal bei der Abstimmung auf Toilette gehen, damit das passt mit 44, 43, oder sie müssen sich enthalten, dass der Haushalt durchläuft, irgendwas in der Richtung. Die Linke ist nicht sonderlich begeistert von diesen Abschiebehaftplätzen. Ich bin gespannt, wie sie diese Kuh vom Eis kriegen. Was ich da höre, dass vielleicht die Abschiebehaftplätze doch nicht direkt im Haushalt stehen, sondern eben ein Titel geschaffen wird, der etwas kryptisch formuliert ist, um keinen Haushalt durchlaufen lassen zu müssen, wo Abschiebehaftplätze drinstehen, die die Linken einfach nicht wollen. Das ist einfach eine politische Situation, die kriegen die ihren Anhängern nicht verkauft und die sind auch nicht überzeugt davon. Muss man einfach sehen, die CDU sieht es anders, da prallen zwei politische Welten aufeinander, okay. Müssen das Ding nur irgendwie lösen, weil sie die Linken brauchen, wenn sie es nicht mit der AfD machen wollen. Und mit der AfD einen Haushalt wegen Abschiebehaftplätzen beschließen, sorry, das wird keiner tun. Ich gehe trotzdem davon aus, dass wir im April einen Haushalt haben, einfach weil die ganzen Stakeholder draußen, ja, die Gemeinden, die warten alle auf das Geld. Und jetzt, wenn man nochmal auf das Thema staatspolitische Verantwortung kommt, das ist ja das, an was die Linke bei der CDU immer appelliert hat in der zurückliegenden Legislatur. Aus staatspolitischer Verantwortung müsst ihr X, Y und Z machen. Muss ich jetzt sagen, da muss man die Münze der staatspolitischen Verantwortung rausholen aus der Tasche, muss ich die Linken auf den Tisch legen, muss sagen, ihr könnt einen Haushalt über 13 Milliarden nicht an 37 Abschiebehaftplätzen scheitern lassen. Das könnt ihr den Gemeinden draußen, das könnt ihr niemandem verkaufen.
Was glaubst du denn, wie wird sich das Jahr abspielen? Ich meine, Mario Vogt hat ja selber bei öffentlichen Anlässen in Hintergrundgesprächen und auch bei Pressekonferenzen gesagt, jetzt kommt die Zeit, in der man bürgen kann. Es gibt keinerlei Wahlen 4 Jahre, keine Kommunalwahl, keine Landratswahl, keine OB-Wahl und natürlich auch erster Landtag und der Bundestag im selben Jahr, in 4 Jahren. Ist das nicht doch deutlich mehr Rückenwind für die Koalition, Dinge zu bewegen?
Wenn Mario Vogt das so sagt, dann meint er das auch genau so. Ich übersetze mal, die Machtmaschine CDU funktioniert. Und dass sie funktioniert, das sehen wir jeden Tag, wenn wir durch dieses Land fahren. Was ich höre auch aus der Koalition, die Staatskanzlei zieht sich alles auf den Tisch. Die Staatskanzlei kontrolliert die Dinge. Die Staatskanzlei weiß über alles Bescheid. Das hat man zuletzt bei Rot-Rot-Grün so nicht mehr erlebt. Da hat man die Fachministerien auch machen lassen. So, das ist das, was Mario Vogt meint, wenn er das sagt. Und 4 Jahre keine Wahlen, auch da hat er natürlich recht. Also du hast mich gefragt, was ich denke, wie dieses Jahr ablaufen könnte. Wenn wir Einschnitte in Thüringen erleben, wenn wir Sparmaßnahmen erleben, dann werden wir die nach der Sommerpause verkündet bekommen. Dann werden sie nämlich in den Doppelhaushalt 26-27 eingepreist sein müssen, weil man dann 26-27 zwei Jahre noch mal Zeit hat, ordentlich zu konsolidieren. Und 28, mit Blick auf 29, die nächsten Landtagswahlen, wird man das dann nicht wieder tun. Aber man wird diese Sparmaßnahmen, Einschnitte, das wird alles möglicherweise noch in diesem Jahr dann über das hinaus, was wir ja schon kennen, ne, bekannt werden. Weil die anderen Landtagswahlen 29 dann einfach zu dicht dran rücken. Schon
wieder. Stichwort Staatskanzlei. Es gibt ja einige neue Gesichter in der Regierung. Einer der unbekanntesten müsste eigentlich für die Öffentlichkeit Stefan Gruner sein. Der neue Staatskanzleiminister, der auch für Medien zuständig ist. Wie würdest du ihn charakterisieren?
Ich habe Stefan Gruner, der ja auch mal Mitglied des Thüringer Landtags war, bis dann die AfD schon mal sehr stark war bei einer Landtagswahl und er plötzlich kein Direktmandat mehr hatte, weil er das gegen den AfD-Politiker verloren hat. Stefan Kruner eigentlich immer als sehr umgänglichen, als sehr fleißigen Politiker wahrgenommen, als einen, der gut in der zweiten Reihe ehrlicherweise die Dinge managen kann, und das macht er ja jetzt auch. Er ist der Manager für Mario Vogt im Hintergrund, hat das alles auf dem Tisch, klärt die Dinge und kontrolliert auch. Ja? Also er kontrolliert das auch und ist sehr arbeitsam. So würde ich ihn jetzt erstmal charakterisieren.
Die beiden sind ja seit über 20 Jahren, kennen die sich ja. Ist das ein Vorteil im politischen Geschäft?
Das ist einfach eine Vertrauensbasis, die es da gibt. Vogt war JU-Chef, Gruner ist ihm nachgefolgt. Dann wollte Gruner das große Rad drehen, wollte JU-Bundesvorsitzender werden. Das hat nicht geklappt. Dann war das der erste Karriereknick. Dann kam diese Geschichte mit dem Direktmandat, dann war der zweite Karriereknick. Dann hat er im Konrad-Adenauer-Haus in Berlin überwintert und kam dann plötzlich wieder hier runter als Strategieberater oder was auch immer er da in der Fraktion war, und dann war relativ schnell klar, dass er in der Mario Vogt geführten Regierung eine zentrale Rolle spielen würde. Und das ist ja jetzt auch so gekommen.
Gut. Fabian Klaus, meine Damen und Herren, Politikreporter, nicht der einzige, aber einer derjenigen, die über die Politik im Thüringer Landtag schreiben, in OTZ, TLZ und Thüringer Allgemeine. Sie können ein Abo abschließen, keine Frage, will ich fairerweise an dieser Stelle sagen. Lohnt sich, wir haben auch eins. Und für alle, die nicht mögen, die gucken uns. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Klaus.
Danke dir.